waren etwa 30 Meter an Höhe, die eine goldene Statue über der Ebene Dura in die Höhe ragte. Alle wichtigen Volksvertreter waren anwesend zu einer Staatsfeier und gespannt hörten die Menschen dem Herold zu, der Folgendes sagte: Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Lauter, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen. Also jeder sollte gleichzeitig in diesem geplanten Ritual auf die Knie gehen und sich vor dieser goldenen Statue niederwerfen. Die Bedingungen waren klar und deutlich, wer es nicht tut, der sollte brennen. Also fielen alle, als die Musik erklang, vor dieser Statue nieder. Nicht ganz alle, sondern da waren drei junge Menschen, die nicht niedergefallen sind, man kann es einigermaßen erkennen, die diesem Befehl nicht Folge geleistet haben, und einige Petzen sind dann zum König gerannt, haben ihnen das erzählt, und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, das waren die Gefährten von Daniel. Daniel, dem Propheten aus dem Alten Testament, die haben sich geweigert, sich vor dieser Statue niederzubeugen und sie anzubeten, weil sie alleine Gott anbeteten. Weil sie ihren Glauben konsequent gelebt haben und nur ihren einzig wahren Gott verehrten. Und der König, der bot ihnen dann sogar noch eine Wiederholung an dieser ganzen Zeremonie, gab ihnen also noch mal eine Chance, und im vollen Bewusstsein sagten sie dem König, dass sie es nicht tun werden. Und so fragte der König Nebukadnezar höhnisch: Wer ist denn der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Und in der Folge wurde die Kühnheit der drei gläubigen Männer sehr deutlich. Ja, vor diesem König wagten sie es dann voller Vertrauen auf Gott Folgendes zu sagen. Sie sagten: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Und sagten dann in Daniel 3, alles nachzulesen, Vers 17 und 18: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen, und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten hast lassen, nicht anbeten wollen. Dann wurden die drei in den Feuerofen geworfen. Voller Vertrauen auf Gott standen sie vor dem König und standen für ihren Glauben ein. Und sie wussten, hier geht es um Leben und Tod, und ihr Glaube rief verschiedene Reaktionen hervor. Einmal bei dem König, der natürlich stinksauer war, als er das hörte, der die dann in den Feuerofen gebracht hat. Die Umstehenden, die gucken ein bisschen komisch, und Gott selbst hat reagiert. Er hat, wie man hier sehen kann, eine vierte Person geschickt, die dann auch in diesem Ofen war, und hat die drei gerettet. Kein einziges Haar ist ihnen gekrümmt worden. Ja, nicht mal den Geruch von etwas Verbrannten konnte man riechen. Und so musste Nebukadnezar am Ende feststellen, es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Ich hoffe, wir kriegen den Sprung jetzt hin zur Apostelgeschichte. Wenn wir den Text für heute lesen, ein etwas längerer Text, aber auch da werden wir sehen, wie Glaube konsequent gelebt wird und wie wir verschiedene Reaktionen beobachten können. Verschiedene Reaktionen verschiedener Gruppierungen, und wir werden sehen, was es für unser Leben zu bedeuten hat. Wir lesen Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 26. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, denen den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einer von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Der hohe Priester aber trat auf, und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht, stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und die beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Als aber dann die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück und berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen vor den Türen stehend. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch der Hohepriester, die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, Herr, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen berührst, Herr, und dass wir verstehen und sehen, Herr, was damals geschehen ist, und dass wir das ein Stück weit auf unser Leben übertragen können, Herr, dass wir ermutigt und ermahnt werden heute Morgen, weil dein Wort lebendig ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du redest und dass du unsere Herzen aufschließt. Amen. Ja, der Text für heute, wie auch vorhin schon angeklungen: konsequent gelebter Glaube ruft Reaktionen hervor. Ja, wie bei den Freunden von Daniels, wie wir das da gesehen haben, dass der König reagiert hat, dass Gott selbst reagiert hat, so ist es auch ziemlich ähnlich hier. Zunächst einmal sehen wir die Reaktion im Volk, die sagen: Wir wollen mehr davon, wir finden das gut, was hier passiert, aber wir müssen natürlich ihre Motivation noch hinterfragen, weil nicht alle letzten Endes sich ganz der Sache hingaben, nicht alle glaubten. Dann die Reaktion der Feinde, also der Hohe Rat, der etwas dagegen hatte, dass die Apostel hier von Jesus Christus lehren. Die sagen: Aufhören damit, es muss endlich ein Ende haben. Und auch hier die Reaktion Gottes. Gott, der seine Knechte nicht im Stich lässt, sondern der sagt: Immer mehr. Ich möchte, dass immer mehr Menschen gerettet werden, dass diese Botschaft immer mehr verkündigt wird. Er hat sie nicht einfach nur rausgeholt, sondern er hatte ein Ziel damit beabsichtigt. Und somit diese drei Reaktionen, die dieser Glaube hervorruft, weil diese Apostel standhaft waren, weil sie ihren Glauben nicht verschwiegen haben, sondern immer wieder verkündigt haben. Und so sehen wir das in Vers 13, wenn hier von den Übrigen gesprochen wird: Die trauten sich nicht, der Gemeinde anzuschließen. Sie schätzen die Leute zwar, also werden ihr Wert geachtet, steht da, aber so ganz ihnen anschließen wollen sie nicht. Vers 14 dagegen im Kontrast: Diejenigen, die glaubten, die das Wagnis eingegangen sind, die gesagt haben: Ja, ich glaube an Jesus Christus und gebe mich ihm hin. Und so finden wir immer wieder auch in der Bibel solche Kontraste. Johannes 6 zum Beispiel, wo einige die Lehre Jesu nicht mehr ertragen konnten und weggegangen sind. Und wo Jesus seine Jünger fragte: Wollt ihr etwa auch weggehen? Und Petrus antwortete stellvertretend für die Jünger: Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sie blieben da. Sie standen voll zu Jesus. Und so sehen wir, dass die Feinde wieder auf den Plan hier rücken, dass sie auch reagieren, dass sie das nicht länger mit sich machen lassen wollten und das endlich zum Schweigen bringen wollten. Und all das nur wegen diesem konsequent gelebten Glauben der Apostel, die nicht geschwiegen haben, die ihren Herrn Jesus verkündigt haben. Und so sind die Reaktionen ganz unterschiedlich, wie wir sehen. Und wir hinterfragen gleich die Motivationen noch der einzelnen Gruppen. Starten erstmal mit Vers 12 und dem ersten Punkt für heute Morgen, die Reaktionen im Volk. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und sie waren einmütig in der Säulenhalle Salomos. Ja, also die Apostel, wieder einmal sehen wir das hier, taten Zeichen und Wunder. Sie waren befähigt, von ihrem Herrn selbst Zeichen und Wunder zu tun. Dass sie dieser Wunder und Zeichen dienten zur Beglaubigung ihrer Apostolizität. Ja, dass damit zum Ausdruck kommt, das sind die Männer, die Gott auserwählt hat. Die Männer, die eine Botschaft zu verkündigen haben und diese Zeichen und Wunder, die diese Botschaft unterstützen, die zeigen, Gott steht dahinter. Als dann dieses apostolische Zeitalter dem Ende zuging, da war es dann letzten Endes nicht mehr nötig. Als die Bibel abgeschlossen war, als die Apostel die Schriften, die sie schreiben sollten, zum Ende gebracht haben. Aber jetzt, zu dieser Zeit, war es nötig. Gerade noch bei dieser jungen Gemeinde, gerade noch, wo sich das noch nicht so ausgebreitet hat, war es nötig, dass die Lehre von Jesus Christus, die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi, bestärkt und bekräftigt wurde durch Zeichen und Wunder. Aber wir sehen auch hier, das war nicht ihre Hauptaufgabe, sondern sie versammelten sich hier immer wieder im Tempel und werden da wahrscheinlich gelehrt haben und die Gläubigen unterrichtet haben und weiterhin evangelisiert haben. Gerade an dem Ort, wo sie schon einmal waren, wo dieser Gelähmte war, den Petrus im Namen Jesu Christi geheilt hat. Und so zeigten sie hier öffentlich ihren Glauben. Sie standen genau dazu, trotz aller Drohungen, trotz aller Verbote, die ihnen, wie wir schon in Apostelgeschichte 4 gelesen haben, auferlegt wurden. Ja, sie wurden bedroht, dass sie nicht mehr den Namen Jesu verkündigen. Und trotzdem machen sie das. Ganz konsequent leben sie ihren Glauben und verkündigen Jesus Christus. Und da gab es eben einige, Vers 13, die sich nicht wagten, sich ihnen anzuschließen. Die werden hier als die Übrigen bezeichnet. Die Übrigen, kann man hier an einigen Stellen nachlesen, sind oft einfach nur als die Ungläubigen beschrieben. Ungläubige, die sich nicht wagten, sich der Gemeinde anzuschließen, die es nicht wagten, ein Leben mit Jesus zu führen. Wörtlich steht hier im Griechischen zusammenkleben, fest mit ihnen verbinden, also eine feste Sache eingehen. Sie fürchteten sich, man kann es ja nachvollziehen, wahrscheinlich vor Verfolgung, vielleicht auch vor dem Tod, den dann die ersten Christen immer wieder erleiden mussten. Auf der anderen Seite lesen wir, dass sie dennoch die Gemeinde schätzte, am Ende von Vers 13, dass das Volk sie rühmte, dass sie wertschätzte. Ja, dass sie merkten, wow, da ist etwas anders, es ist schon eine ganz gute Sache. Die Apostel taten Zeichen und Wunder, der lebendige Gott bestätigte seine Gemeinde, aber so ganz diesen Schritt zu gehen in die Nachfolge Jesu, da waren sie nicht bereit für. Und das Dabeisein, dieses, ja, ich bin mal dabei, ich finde das gut, aber sich nicht zu Jesus zu bekennen, das bringt sie nicht weiter. Das bringt sie nicht in die Ewigkeit. Das schafft nur der echte Glaube an Jesus Christus, was uns dann Vers 14 auch sagt. Ja? Umso mehr wurden solche, denen den Herrn glaubten, hinzugetan. Umso mehr Männer und Frauen lesen wir hier, die zur Gemeinde hinzugetan wurden, weil sie glaubten, weil sie das wirklich angenommen haben, was die Apostel verkündigt haben, weil sie dazugehören wollten, nicht einfach nur, weil hier spektakuläre Dinge passiert sind, sondern weil sie Rettung brauchten, weil sie Jesus brauchten. Und das haben sie verstanden. Und so passt eigentlich dieses Hinzugetan eher zu unserem dritten Punkt heute, was Gott eigentlich wirkt. Denn das Hinzutun, das ist ein Werk Gottes, dass er Menschen zieht zu sich hin, dass er die Menschen in die Gemeinde stellt und dass sein gnädiges Handeln eigentlich dafür sorgt, dass die Gemeinde wächst. Dass sein gnädiges Handeln auch bei uns dafür gesorgt hat, dass unsere Gemeinde wächst. Stellt Gottes Gnade nicht dahinter, können wir das alles vergessen. Hätten wir Gottes Gnade in den letzten 4 Jahren nicht erlebt, könnten wir das alles vergessen. Das heißt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, wenn das sowieso davon abhängig ist, dann macht Gott ja irgendwie alles. Nein. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Er möchte uns gebrauchen als Werkzeuge, dass seine Gemeinde wächst. ist eine große Ehre, die er uns damit erweist, dass er uns, Menschen in Schwachheit, immer noch sündige Menschen gebraucht, um sein Wort zu verkündigen, um Gemeinde zu leben, um Menschen an Jesus Christus ranzuführen. Aber das Entscheidende ist die Gnade, die dahinter steht, dass der Herr zieht. Und das sollte uns auch immer wieder ins Gebet treiben. Und dafür, denke ich, beten wir auch immer und immer wieder, auch donnerstags, dass Gott wirklich Gnade schenkt. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen nicht unbedingt in diese Gemeinde kommen, aber sie gerettet werden und der weltweiten Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Und so sehen wir hier zu Beginn dieser Gemeindezeit, dass große Menschenmassen die Botschaft hörten und manche wagten es nicht. Und doch sind es viele, die hinzugetan wurden, die dir persönlich eine Beziehung mit Jesus Christus begonnen haben und gleichzeitig eben diese wundersamen Dinge mit den Zeichen und Wundern. Und so brachten, Verse 15 und 16, die Menschen die Kranken auf die Straßen, sie legten sie dorthin, weil sie die Hoffnung hatten, dass sie natürlich wieder gesund werden, was dann auch passiert ist. Alle wurden geheilt, lesen wir. Ja, Petrus, der so versagt hat, als Jesus noch auf dieser Erde war. Petrus, der aber wieder aufgerichtet worden ist durch Jesus selbst und der sich dann zu einer der Säulen der Männer der Gemeinde in Jerusalem entwickelt hat. Und wir sehen hier die übrigen Menschen, die Petrus wahrscheinlich kannten und die Gemeinde schätzten, achteten, die Apostel schätzten. Aber dass sie das taten, da möchte ich einfach mal fragen, ist das die richtige Motivation, einfach Erlebnis mit Gott zu haben, gesund zu werden? Ist das alles, worum es geht? Einfach diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und mehr nicht? Dazu noch, ich nenne es Aberglaube, dass sie dachten, dass der Schatten des Petrus irgendwas bewirken könne, wie es hier angedeutet wird. Wir lesen nirgendwo, dass der Schatten Petrus irgendjemand geheilt hat, aber die Menschen hofften das. Ja, also ganz seltsame Gedanken hier, die im Umlauf waren, und dennoch schenkte Gott Gnade, dass er durch die Apostel Menschen heilte. Aber die Motivation, dass alles daran gesetzt wird, die Gesundheit im Hier und Jetzt, was bringt das für die Ewigkeit? Was bringt das für die geistliche Gesundheit, für die Rettung, für die Ewigkeit? Nichts. Und dennoch können wir der ganzen Sache noch etwas Gutes abgewinnen, auf jeden Fall. Die Botschaft wurde dadurch weiter verbreitet und wieder einmal sehen wir hier eine Gebetserhöhung. Wir haben in Apostelgeschichte 4, 29 und 30 gelesen, dass sie dafür gebetet haben. Sie haben gesagt, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Sie haben dafür gebetet und es ist eingetroffen. Es ist genauso eingetroffen. Lukas beschreibt es auch so, mit Zeichen und Wundern. Und der Herr, Gott selbst, hat seine Hand zur Heilung ausgestreckt und bestätigte damit wiederum seine Gemeinde und diejenigen, die da die Verantwortung hatten, die Apostel. Gebetserhörung. Wunderbare Sache. Was können wir noch mitnehmen aus diesen Versen? Wir sehen, dass Glaube nicht etwas Einmaliges ist oder einfach nur mal kurz zu glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Nein. Das hat etwas mit dem ganzen Leben zu tun. Glaube ist etwas Lebendiges. Ja, Jakobus berichtet uns, wir hatten das schon durchgenommen in Kapitel 2 von dem lebendigen Glauben und hinterfragt die Sache, ja, wann ist Glaube tot, wann ist er lebendig? Ist das dann überhaupt echter Glaube? Und wir sehen ja am Leben der Apostel und der jungen Gemeinde, Glaube wird an Hingabe an Jesus Christus ausgelebt. Ja? Sie sagen nicht, ich glaube mich und ziehe jetzt mich zurück. Nein, sie sind aktiv, sie verkündigen die frohe Botschaft und leben ihren Glauben konsequent. Fragen, hey, was würde Jesus tun? Sie bekommen ja auch einen Auftrag dann hinterher noch, ganz konkret. Und vielleicht sind auch in deinem Leben, in deiner Umgebung Menschen, die, wenn du vielleicht konsequent deinen Glauben lebst und sagst, nein, hier bin ich ehrlich, weil ich das nicht machen möchte, weil ich an Jesus glaube. Dann gucken die dich vielleicht blöd an, ja. Dann zeigen sie dir einen Vogel, ja. Aber dennoch merken sie, irgendwas ist da anders. Es kann nicht spurlos daran vorübergehen. Es bewirkt eine Reaktion. Es bewirkt eine Reaktion im Leben der Menschen in unserer Umgebung. Und somit ist konsequent gelebter Glaube etwas, was Einblick in die Heiligkeit Gottes gewährt, wenn seine Kinder immer mehr heilig leben, dann sehen die Menschen das. Dass wir Abstand nehmen von gewissen Dingen, die wir dann nicht tun, weil es Sünde wäre. Damit geben wir den Menschen Einblick in Gottes Heiligkeit. Bruchstückhaft, klar. Wir zeigen, wenn unser Glaube konsequent gelebt wird, sündiges Leben auf. Da ist eine Kluft zwischen. Nicht, dass wir über dem Menschen stehen. Wir müssen mal bedenken, wir sind nicht selber da rausgekommen aus diesem sündigen Verhalten. Aber Gott hat uns da rausgezogen und damit zeigen wir ein Stück weit diese Heiligkeit Gottes im Gegensatz zum sündigen Leben. Und damit gepaart offenbaren wir ein Stück weit das neue Leben, was wir mit Jesus leben. Wenn wir konsequent unseren Glauben leben und danach leben, was würde Jesus tun, was möchte Jesus, dass wir tun und das wirklich umsetzen, dann offenbaren wir dieses neue Leben. Und Menschen werden hoffentlich fragend. Und wir sehen, es geht um das Ganze, es geht um den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Nicht einfach um das Dabeisein, um diese Randerscheinung der Zeichen und Wunder. Ja, mehr Erlebnisse, mehr mit Gott erleben, spektakuläre Sachen. Ich habe jetzt in der Idea noch gelesen, das ist eine christliche Nachrichtenzeitschrift, dass gerade der Esoterik-Boom sehr am Wachsen ist. Gerade weil man was Übersinnliches erleben möchte, Heilsteine, Edelsteine, Wasser, das man trinkt, Schamanen und so weiter, all diese Dinge. Was Sichtbares, was zum Anfassen, was Übernatürliches, was erlebt werden möchte. Vielleicht waren die Menschen damals auch so, dass sie gesehen haben, boah, da passiert etwas. Aber darum geht es nicht. Was bringt das für Rettung und Ewigkeit? Alleine der Glaube an Jesus Christus, die Beziehung zu Jesus Christus und die Vergebung der Schuld rettet für die Ewigkeit. Und deswegen hoffe ich, dass wenn man noch nicht an Jesus Christus glaubt, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, dass du anders reagierst als die Menschen damals, die zwar eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Gemeinde gebracht haben, die das gut fanden, aber nicht konsequent glauben wollten. Dass sie vielleicht irgendwie dazugehören wollen, vielleicht mit dieser Masse mitlaufen wollen, aber nicht konsequent glauben wollen, die immer noch ein bisschen Abstand haben wollen. Die mit einem Fokus im Hier und Jetzt, die einen Fokus auf das Hier und Jetzt hatten, jetzt gesund sein, aber die Ewigkeitsperspektive aus den Augen verlieren. So schön und so toll sich das anhört. Rettung für die Ewigkeit bringt einen das nicht. Und deswegen geht es nur um Jesus. Das ist der einzige Weg. Jesus ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Das war die erste Reaktion dieser Menschen, die gesagt haben, mehr davon. Die Motivation hinterfragt, wovon wollten sie mehr? Ich wünsche mir, dass wir mehr von Jesus wollen. Dass wir, die wir mit Jesus leben, mehr von Jesus wollen. Dass wir mehr erfahren wollen von ihm und das, was er uns aufträgt, konsequent in unserem Leben umsetzen. Schauen wir nun auf die nächste Reaktion, das sind die Verse 17 und 18. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Das ist die Reaktion ihrer Feinde. Ich habe es mal drastisch ausgedrückt. Die sagen, aufhören damit, stopp. Ja? Die Feinde des Kreuzes Christi. Ja, die wollten nicht, dass die ganze Sache um Jesus Christus verkündigt wurde. Jesus und seine Anhänger wollten sie beseitigen bzw. ruhigstellen. Aber je mehr wir die Apostelgeschichte lesen, desto mehr sehen wir, wie das eigentlich nach hinten losgeht. Ja, gerade heute in dieser Begebenheit, die wir durchnehmen, es ging total nach hinten los. Auf der einen Seite waren also der hohe Priester und die Sadduzäer, die als Sekte bezeichnet werden. es einfach Schule oder Parteiung heißt, mit gewissen anderen Lehrmeinungen. Die Sadduzäer waren römerfreundlich, sie waren eine jüdische Partei von reichen Menschen, die Einfluss durch den hohen Priester, die unter dem Einfluss des hohen Priesters lebten, und sie waren durch hellenistisches Denken geprägt, ja, also der griechischen Kultur so ein bisschen angefreundet, und darum hatten sie natürlich in ein paar Dingen andere Meinungen. Darum werden sie hier als andere Parteiung oder Sekte bezeichnet. Und auch hier müssen wir uns fragen, was ist denn ihre Motivation? Ihre Motivation, warum sie handeln, ist Eifersucht, Neid, Eifer. Ja, das treibt diese beiden Gruppen an. Rein menschlich betrachtet völlig verständlich, finde ich, dass sie so handeln. Ja, sie hatten ja kurz vorher noch, man weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen war, dem Petrus und Johannes gesagt, seid ruhig, verkündigt das nicht mehr. Weil Petrus und Johannes haben ihnen direkt gesagt, wir können nicht davon schweigen, also das war klar. Und dennoch müssen sie wieder feststellen, Petrus und Johannes und nun auch noch die anderen Apostel, die verkündigen schon wieder das Evangelium Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und somit, nach menschlichem Ermessen, ist die Reaktion verständlich. Sie nahmen also die Apostel gefangen und diejenigen, die durch ihre Hände geheilt haben, weil Gott dahinter steht, an ihnen wurde nun selbst Hand angelegt. Diejenigen, die dem Volk halfen, wurden nun aus dem Verkehr gezogen und in das öffentliche Gefängnis gesteckt. Ja, ganz kurz beschreibt Lukas das hier in diesen beiden Versen. Diese beiden Verse, was können sie uns sagen? Was können wir davon mitnehmen? Was könnten Lektionen für unser Leben sein? Eine Lektion ist, dass konsequent gelebter Glaube Widerstand erlebt. Konsequent gelebter Glaube erfährt Widerstand. Und wir können diese Stelle im 2. Timotheusbrief mal aufschlagen, gemeinsam lesen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Das ist ein kurzer Vers und ich hätte gar nicht viel dazu sagen, weil er so sehr für sich selbst spricht. Schreibt Paulus an Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ganz kurzer Vers, oder? Sagt doch alles aus. Klare Aussage. Alle, die konsequent ihren Glauben leben wollen, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Und darum müssen wir vielleicht mal unseren Glauben hinterfragen. Ist das alles Gnade Gottes? Ja, dass wir hier grundsätzlich in Frieden und Ruhe im Staate Deutschland leben dürfen. Aber wenn wir weiter darüber nachdenken und auf unser persönliches Leben schauen, Verfolgung so definieren, dass wir Widerstand erfahren, dass wir, ja, weiß ich nicht, vielleicht ausgelacht werden, dass wir kritisiert werden, dass wir angegangen werden für das, wozu wir stehen. Ist das so? Ist das so in deinem Leben? Lass uns unseren Glauben hinterfragen. Ich hoffe nicht, dass es so ist, dass wir uns irgendwie den Weg des geringsten Widerstandes aussuchen. Ja, man muss nicht direkt alles provozieren und direkt voll in die Maschen gehen und so weiter, dass man irgendwie Streit verursacht oder Zorn hervorruft. Nein. Aber wenn wir konsequent unseren Glauben leben, wenn wir gottesfürchtig leben, dann erfahren wir Widerstand. Ja, dass wir unseren Glauben konsequent leben in Ehrlichkeit. Dass wir nicht irgendwo stehlen oder betrügen, Menschen betrügen, den Staat betrügen, dass wir unseren Glauben konsequent leben in Liebe gegenüber den anderen, dass wir unseren Glauben konsequent leben, wo wir doch Gott dankbar sind, warum danken wir dann nicht auch in der Öffentlichkeit für das Essen, wo es vielleicht zu Hause machen, dass wir konsequent unseren Glauben leben im Dienst, dass wir konsequent unseren Glauben leben auf der Arbeit, wo wir auch sind. Eine weitere Sache ist, was letzten Endes rauskommt, konsequent gelebter Glaube verherrlicht den Herrn. In der Petrusstelle steht, dass dass es etwas Normales ist, dass das Feuer der Verfolgung, so beschreibt Petrus es, dass es aufkommt, dass es da ist. Wir brauchen uns deswegen nicht zu schämen, sondern er sagt, ihr seid glücklich zu schätzen. Christus hat dasselbe durchlebt. Und letzten Endes, wenn wir für ihn verfolgt werden, Widerstand erfahren, weil wir konsequent unseren Glauben leben, dann verherrlichen wir unseren Herrn damit. So lasst uns unseren Glauben hinterfragen und sehen, an welchen Stellen wir vielleicht nicht konsequent sind, wo wir vielleicht nachlassen. Lasst uns heute Morgen neu aufgeweckt werden, neu darüber nachdenken, konsequent den Glauben zu leben. Und das Beste ist, und damit kommen wir gleich zum dritten Punkt, wir sind dabei nicht allein. Gott lässt uns dabei nicht allein. Ja? Wir sehen immer wieder in der Bibel, schon bei Daniel, auch hier wieder, dass Gott reagiert, dass er seine Knechte nicht im Stich lässt, dass er seine Kinder nicht im Stich lässt. Und so auch hier die Reaktion Gottes, der sagt, immer mehr. Ich will immer mehr. Ich möchte, dass meine Botschaft verbreitet wird. Ich möchte, dass Menschen an mich glauben und gerettet werden. Und so schickt er hier, nachzulesen, Apostelgeschichte 5, die Verse 19 und 20, einen Engel, und er öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und er führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin, redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens. Gott selbst stellt sich zu seinen Kindern, Gott selbst lässt seine Kinder nicht im Stich. Er handelt souverän, so wie er es für richtig hält. Ja? In Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes mussten die Nacht im Gefängnis verbringen, damit sie vor dem Hohen Rat diese Freimütigkeit zeigen konnten, die ihnen auch Gott gegeben hat. Und so handelt er hier souverän und schickt einen Engel. Er greift in Raum und Zeit an, schickt diesen Engel und befreit die Apostel. Bei Gott werden verschlossene Türen geöffnet. Ja, Gott öffnet Türen. Wir finden das auch noch zwei weitere Male in der Apostelgeschichte. Immer wieder, dass Gott Türen von Gefängnissen öffnet. Und dieser Engel führte die Apostel irgendwie ihren Weg hinaus. Vorbei irgendwie an allen Wachen, ungesehen. Später, wir haben es ja schon gelesen, lesen wir diese, ich finde es eigentlich eher ironisch, wie dann die Diener sagen, ja, ist alles super, alles verschlossen, die Wachen sind da, aber die Kerle sind weg. Ja, wie Lukas da schreibt, ist einfach total interessant. Und so ist es diese geniale Reaktion Gottes, die er hier gibt, dass er seinen Engel sendet, damit seine Apostel entkommen können. Aber darum geht es nicht nur, sondern Engel sind Boten und sie kommen direkt mit diesem Auftrag. Geht hin, die Türen sind nicht mehr zu, geht hin, stellt euch in den Tempel, also an den Ort, wo ihr herkamt und redet freimütig zu dem Volk, genau das, was ihr vorher auch schon gemacht habt. Es soll weitergehen, mehr davon, immer mehr soll diese Botschaft verkündigt werden. Und rein menschlich auch hier betrachtet, eigentlich völlig unmöglich. Türen werden einfach so geöffnet, Wachen kriegen überhaupt nichts mit. Und dann werden sie dahin geschickt, wo sie gerade gefangen genommen werden. Wahrscheinlich guckt man ja da auch erstmal nach, ob sie nicht wieder da sind. Und dann sollen sie noch dasselbe verkündigen, warum sie überhaupt gefangen genommen werden. Ist doch wohl total seltsam, oder? Das ist schon herausfordernd. Genau das zu machen. Und Gott hat den Plan im Hintergrund geschmiedet. Und wie reagieren nun seine Knechte hier? Vers 21 lesen wir, als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Konsequent gelebter Glaube. Sie vertrauten ihrem Herrn völlig und gingen los und machten genau das, was ihr Herr ihnen aufgetragen hatte. Zur selben Zeit dann, auch in Vers 21, Hohe Priester, Sadduzäer, der Hohe Rat, wurde einberufen, ja, von dem wir schon in Apostelgeschichte 4 gelesen haben. Jesus selbst stand auch davor, Matthäus 26, und sie wollten jetzt nun besprechen, wie es mit diesen Aposteln weitergeht. Ja, schickten also jemanden ins Gefängnis hin, dass sie die holen sollten, also diese Diener, und dann sollte ihnen der Prozess gemacht werden. Die wussten also noch gar nichts von dieser ganzen Sache. Und als dann, geht jetzt ein bisschen schneller einfach, die Verse 22 und 23, als die dann hinkamen, fanden sie nicht im Gefängnis, kehrten daraufhin zurück und berichteten und sagten, fanden im Gefängnis, fanden wir mit aller Sorgfalt verschlossen, die Wachen an den Türen stehend. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Ja? Die Diener fanden die Apostel nicht im Gefängnis. Sie waren weg. So kurz beschreibt uns Lukas das, weg. Die Diener gingen daraufhin zurück zu dem Hohen Rat und sagten, nee, war eigentlich alles gut. Mit Sorgfalt, Luther übersetzt, fest verschlossen, also so wie ein Gefängnis sein sollte. Wachen standen sogar noch davor. Und dann mussten sie etwas berichten, was keiner verstehen sollte. Das Gefängnis war leer. Das Grab war auch leer. Ja? Einfach mal die Parallele. Auch das haben viele nicht verstanden. Auch das war ein Ereignis übernatürlich. Das Grab Jesu war leer. Und das ist so eine Riesenblamage für den Hohen Rat. Und es geht noch weiter. Es wird eigentlich noch schlimmer. Ja? Vers 24, der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester, als sie das hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit. Ja, das heißt, sie waren verwirrt. Sie wussten nicht mehr weiter. Sie konnten da keine Erklärung für finden. Sie fanden keinen Ausweg. Werner Neudorfer aus der Edition Bibelkommentar sagt, wo Menschen nicht mit dem Eingreifen Gottes rechnen, bleiben ihnen manche Vorgänge der Geschichte und des persönlichen Lebens rätselhaft. Wenn man nicht damit rechnet, dass der lebendige Gott eingreift in Raum und Zeit, bleiben gewisse Dinge rätselhaft. Sie wussten nicht, wo die waren. Sie wussten nicht, was passiert ist. Sie hatten keine Erklärung dafür. Sie waren ratlos. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen kleinen Hinweis auf die Ironie des Textes. Ja, es ist ein Engel gekommen, der die Apostel befreit hat. Und hier steht direkt davor, dass die Sadduzäer ja mit dabei waren. Apostelgeschichte 23, Vers 8 sagt uns, dass die Sadduzäer nicht an die Existenz von Engel glaubten. Niemals wären sie also auf die Idee gekommen, dass die Apostel durch einen Engel irgendwie befreit worden wären. So waren sie ratlos, so hatten sie keine Erklärung dafür, weil sie diese Existenz von Engeln, das Übernatürliche, ablehnen. So wie Lukas uns beschreibt, wie es geschehen ist. Die Frage, wie es geschehen ist, darauf gehen sie auch gar nicht mehr ein. Ja? Wie die das geschafft haben, kein Wort wird mehr darüber verloren, als sie dann später die Jünger, die Apostel wieder zu sich geholt hatten. Ihre Geschichte. Und dann wird es eigentlich noch blamabler für sie, wo dann irgendeiner kam, wird hier nicht namentlich erwähnt, der sagt, die Männer, die habt ihr doch gestern eingesperrt, oder? Die stehen da wieder im Tempel und reden. Die verkündigen wieder genau dasselbe wie gestern, warum ihr sie eingesperrt habt. Na, ich kann mir das echt vorstellen, wie einfach die Kinnlade so runtergeklappt ist und dachten, boah, irgendwas läuft hier gehörig schief. Eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit von den Jüngern oder von den Aposteln, dass sie das wieder weitermachen. Ja? Wurden extra deswegen gefangen genommen und machen es genauso wieder. Aber sie hatten den Auftrag von ihrem Herrn bekommen. Und sie lebten das konsequent. Ihr Gehorsam gegenüber ihrem Herrn war konsequent ausgelebt. Und so war der Hohe Rat in einem Dilemma hier und fragten sich, wie machen wir nun weiter? Geben wir dem nach, dann wird das natürlich weiter sich verbreiten. Oder sie gehen streng dagegen vor, dann wird aber das Volk gegen sie aufgehetzt werden. Also sie waren schon so ein bisschen hier in der Bredouille und ich möchte einfach mal sagen, sie sind den weltlichen Weg gegangen. Sie haben es auf weltliche Art gelöst, indem sie den Hauptmann des Tempels hinschickten mit seinen Dienern, der ja die Aufgabe hatte, einfach nur für Ruhe und Ordnung im Tempelbereich zu sorgen. Der brachte dann die Apostel wieder her und wir sehen ohne Gewalt, als sie sich vor dem Volk fürchteten. Dieser Hohe Rat, der eigentlich so angesehen war beim Volk, ja, die geistliche Elite, das Entscheidungsgremium eigentlich, das hatte nun Angst vor dem Volk. Sie hatten Angst, dass sie sogar gesteinigt würden. Wunderbare Passage. Aber wie es weitergeht, ist eigentlich so mitten im Spannungsbogen. Das werden wir dann nächsten Mal sehen, so Gott will, und wir leben durch Jörg, der an dieser Stelle weitermacht. Was Was passiert jetzt? Wohin wendet sich das Geschick? Was für eine Geschichte hat Gott mit seinen Nachfolgern ausersehen? Und dennoch möchte ich einige letzte Fragen zu diesen Versen an uns richten, einige Lektionen. Eine Ermutigung zu Beginn, dass wir sehen, wie Gott sich um seine Nachfolger kümmert, wie Gott sich um die Menschen kümmert, die seine Kinder sind. Ja? Dass er Türen öffnet, dass er Wege bereitet. Da, wo wir nicht im Traum daran denken, dass wir diesen Weg einmal gehen könnten. Darum der Aufruf, setze dein Vertrauen, genau wie die Apostel, auf den lebendigen Herrn selbst. Jeden Tag neu. Vertraue ihm. Selbst wenn er mit noch so in unseren Augen seltsamen Aufträgen kommt. Ja? Die Apostel haben es uns vorgelebt. Konsequent gelebter Glaube, ausgedrückt durch ihren Gehorsam. Und wir sehen des Weiteren eben diese klaren Aufträge. Ja? Auch an uns sind diese klaren Aufträge gerichtet. Wir wissen von Matthäus 28, geht hinaus in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist ein großer Auftrag. Sind wir bereit, diesen Folge zu leisten? Oder haben wir vielleicht Angst vor den Konsequenzen, die vielleicht dieser Plan Gottes, der Plan Gottes, alles, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist, das ist Gottes Wille. Der Plan Gottes, haben wir davor vielleicht Angst, dass wir irgendwas erleiden müssen oder irgendwie Nachteile dadurch empfangen? Manchmal singen wir in dem Lied ein Lied, wo es heißt, Jesus, ich will gehen, sende mich. Singen wir das von Herzen? Jesus, ich will gehen, sende mich. Du hast mir den Auftrag gegeben, sende mich dahin, wo du mich haben möchtest. Nicht gleich ins Missionsfeld nach Afrika, aber in unserer Umgebung hier, da wo unsere Menschen sind, die wir erreichen können, reden wir zu ihnen Worte des Lebens, so wie die Jünger das gemacht haben, die Apostel. Oder laden wir sie zu Veranstaltungen ein, schenken ihnen Bücher, wo es um Worte des Lebens geht. Worte des Lebens, die entscheiden zwischen Leben und Tod. Lass uns das mit ins Gebet nehmen, dass wir auch diese Freimütigkeit haben, die die Apostel hatten. Dass wir Möglichkeiten haben, dass Gott uns Türen aufschließt, dass wir Menschen wirklich erreichen können mit seiner guten Botschaft. Und eine letzte Sache können wir noch hier sehen. Wir sehen, der Feind lässt nicht locker. Er will um jeden Preis die Weitergabe des Evangeliums verhindern. Und darum lasst uns nah bei Jesus bleiben. Lasst uns die Gemeinschaft mit ihm suchen, durch unser Bibelstudium, durch unser Gebet, in der Gemeinschaft hier untereinander, mit Gott selbst im Gottesdienst. Dass wir uns an Jesus halten, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Dass wir konsequent unseren Glauben leben, auch wenn die Anfeindungen stärker werden. Verschiedene Reaktionen bei Menschen in unserer Umgebung, verschiedene Reaktionen bei Menschen, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, aber auch die Reaktion Gottes, dass er eingreift in seiner Souveränität, dass er uns hilft, unterstützt, weil er uns liebt. Und so erwähnte ich eingangs den Glauben der drei Gefährten Daniels. Daniel selbst, wir studieren diesen Propheten seit mehr als 2 Jahren in unserem Hauskreis, Daniel selbst, immer wieder hat er mich so berührt, weil er so konsequent einfach die Sache durchgezogen hat. Der hat so konsequent seinen Glauben an den lebendigen Gott gelebt. Und das hieß für ihn, dass er sich auch über ein Gebot des Königs hinwegsetzte. In Kapitel 6 alles nachzulesen in Daniel, dass er nicht eine Bitte an den König richtete, sondern alleine an Gott. Ja, was war passiert? Daniel war schon ein sehr hoher Minister im Land. Seine Ministerkollegen haben einen Plan geschmiedet, hinter seinem Rücken, haben gesagt, wir lassen da mal was vom König unterschreiben, 30 Tage lang soll jede Bitte nur an den König gerichtet werden. Ohne Daniels Wissen ließen sie das Schriftstück vom König unterschreiben, weil sie wussten, der Kerl, der betet. Und wenn er jetzt nun weiter betet, dann haben wir ihn. Weil vorher lesen wir Daniel 6, Vers 5, sie fanden nichts, was sie ihn irgendwie anhängen könnten, weil Daniel treu war. Ja, und so ließen sie das Schriftstück unterschreiben und Daniel ist eigentlich so der coolste Typ überhaupt. Ja? Was macht er? kannst einen Satz zwei Sie hier sehen. Er geht erstmal in sein Haus und betet. Er, da steht, als er erfahren hat, dass dieses Schriftstück unterschrieben wurde, dass jede Bitte nur an den König gerichtet werden sollte, ging er erstmal in sein Haus und bittet Gott. Er betet Gott an. Daniels kühne Reaktion, eiskalt, völlig lässig, vollkommen echt. Konsequent gelebter Glaube. Ganz unterschiedliche Reaktionen hat es auch da hervorgerufen. Der König, der es erfahren hat, dass er hintergangen war, eigentlich traurig war. Trotzdem musste er ihn in die Löwengrube schmeißen. Aber auch hier sehen wir die Reaktion Gottes. Auch hier hat Gott einen Engel gesandt. Auch hier sehen wir, dass Gott seinen Knecht nicht alleine lässt. Wie Gott Hilfe schickt, um Daniel zu retten. Das ist Gottes Gnade, die uns durchträgt bis ans Ende. Amen.